Moin Freshers, hier sind wir wieder mit einem neuen Video und diesmal haben wir uns eine kleine Challenge überlegt. Jan und ich wissen ja gerade, dass hier die Transferphase ansteht. Jetzt, wo wir aufzeichnen, dauert es noch ein paar Tage, weil ja ab 1.7. erst die Transferperiode losgeht. Trotzdem stehen ja schon einige Wechsel fest. Und wir haben uns überlegt, wie eine Top-11 aussehen müsste. In der zweiten Liga oder mit der zweiten Liga starten wir. Wir haben es dann auch für die erste Liga. Aber heute machen wir mal die zweite Liga. Und wir haben uns überlegt, wir challengen uns gegenseitig. Das heißt, Jan hat eine Top-11 gemacht. Ich habe eine Top-11 gemacht aus Neuzugängen. Und in diesem Video werden wir uns erstmal die Top-11 von Jan angucken.
Das ist auch eine Top-Elf. Eine Elf, die Rock'n'Roll spielen will. Mutig nach vorne. Genau, also wir erkennen ja hier erstmal in der Grafik erstmal unsere Grundordnung. Also wir haben hier erstmal eine Viererkette, wir haben vier davor und zwei vorne. Also wir spielen ein 4-4-2 und mit Ball. Und wir werden es auch gegen den Ball spielen, damit sich die Mannschaft da auch in den Abläufen wohlfühlt. Genau, also kommen wir mal zu den einzelnen Nominierungen. Drewes. Kennen wir alle, hat in der Endphase der Saison beim VfL Bochum in einer sehr, sehr hohen Drucksituation einfach bewiesen, auf ihn ist Verlass. Ne, er kam rein, man muss natürlich auch sagen, er und Riemann haben super Duo gebildet. Da hat man einfach gemerkt, die harmonieren miteinander. Und Drewes hat es einfach geschafft, unter höchstem Druck in dieser Endphase der Saison einfach eine gute Performance hinzulegen. Und dementsprechend finde ich auch, ist es ein Torhüter, der viel Potenzial hat und der, denke ich, jetzt auch beim SV Sandhausen den nächsten Schritt gehen wird. Und deswegen hat er sich auch, finde ich, diese Nominierung verdient. Und für mich ist das ein sehr talentierter Torhüter, der sehr gut auf der Linie ist und auch im Spielaufbau viele Lösungen anbieten kann. Kommen wir zur Rechtsverteidigerposition. Warum Ronstadt? Ronstadt hat bei den Würzburger Kickers, finde ich, verschiedene Stärken bewiesen. Zum einen, er hat viele gute Freistöße gespielt, er hat auch gute Freistoßtore gemacht, zum Beispiel das eine in Hannover. Das kann man kaum besser machen, also wirklich unglaublich gutes Timing. Ist ein unglaublich schneller Außenverteidiger, schaltet sich immer wieder offensiv mit ein, ist zweikampfstark, hat gute Ideen im Spielaufbau, bietet sich immer wieder auch an, ist unglaublich gut im Freilaufen von Räumen und deswegen ist er meiner Meinung nach auch der prädestinierte Rechtsverteidiger. Unsere Innenverteidigung bilden einmal Schonlau und Rapp. Schonlau hat sich bewiesen in vielen Jahren, jetzt auch bei Paderborn. Zum einen, er übernimmt Verantwortung, er geht voran, ist ein Führungsspieler, ist ein Spieler, den du immer wieder anspielen kannst, der sich immer wieder gut freiläuft, der gut Spielsituationen auflösen kann, gute Diagonalbälle spielt, der sich auch immer wieder im Spielaufbau auch als Sechser anbieten kann, um so Räume zu öffnen, der jetzt zum HSV wechselt, meiner Meinung nach ein Top-Transfer für den HSV, weil er einfach jetzt konstant einfach performt hat die letzten Jahre und mit seiner Art im Spielaufbau gegen tiefstehende Gegner viele Lösungen generieren kann. Dazu als linker Innenverteidiger einmal Rapp, der jetzt von Union Berlin zu Bremen wechselt, der davor jetzt 2 Jahre bei Darmstadt 98 war, da jeweils 2 Jahre ausgeliehen war, der viel dort auch als Sechser spielen kann. Also er kann sich da auch, wie eben gerade bei Schonlau erklärt gehabt, immer wieder auch mal im Spielaufbau anbieten auf der Sechserposition. Wir können dadurch auch in die Halbräume kommen. Wir können immer wieder auch spielerische Lösungen finden. Ist ein unglaublich zweikampfstarker Innenverteidiger, gut bei Kopfballduellen, schaltet sich immer wieder auch bei offensiven Standards mit ein. Und was, glaube ich, auch bei Rapp ganz, ganz wichtig ist, er hat auch eine unglaublich gute Fähigkeit, die Bälle auch ja einmal gut anzunehmen. Also da merkt man einfach, dass er da im ersten Ballkontakt sehr sicher ist. Und er findet immer wieder auch gute Ideen, seine Mitspieler in Position zu bekommen. Und ist halt auch ein Innenverteidiger, der auch gut gerne nach vorne verteidigt. Auch nochmal ein Argument für Schonlau, der unglaublich gut im nach vorne verteidigen ist. Also dementsprechend haben wir hier zwei spielstarke Innenverteidiger, die aber auch die Zweikampfkomponente mit einbeziehen können. Also dadurch ist der Kontrast hergestellt. Linker Verteidiger Karls. Ist zu Paderborn gewechselt von Schalke 2 und ist auch ein hochtalentierter Außenverteidiger mit viel Speed, ist ein enorm schneller Spieler, der auch in Paderborn ein gutes Umfeld bekommt. Da Beispiel auch bei Schonlau, da bekommen die Spieler auch die Einsatzzeit, bekommen auch ein gutes Umfeld, wo sie sich wohlfühlen kann. Und ich denke, der wird auch eine gute Rolle spielen bei Paderborn, weil er auch zudem gute Standardsituationen spielen kann und auch immer wieder auch gut im nach vorne verteidigen ist.
Jetzt muss ich einmal reingehen, die Abwehr mal, jetzt hast du gut ausgeführt, aber du hast die ganze Zeit von nach vorne verteidigen geredet. Gerade beim HSV und bei Bremen, da wirst du es ja so haben, dass du nach hinten viel Platz hast und nach hinten auch gut schließen musst. Jetzt hast du zwei Verteidiger, die aber gut nach vorne verteidigen. Was machst du jetzt?
Ja, also das ist ja die eine Fähigkeit, die beide Innenverteidiger haben, sind aber unglaublich auch gut im Verteidigen der Räume, also auch vom Deckungsschatten. Also Deckungsschatten ist der Raum hinter der Abwehrreihe. Da sind sie unglaublich auch gut, weil sie eine hohe Sprintgeschwindigkeit haben. Das heißt, das hilft ihnen natürlich auch dann gut, in die Ordnung zu kommen und auch wieder schnell in die Rückwärtsbewegung zu kommen. Und das sind auch nochmal Fähigkeiten, die beide Innenverteidiger haben, dass man dann dadurch auch also eine Kompaktheit auch herstellen kann. Genau, kommen wir zu den weiteren Positionen. Hier einmal im rechten Mittelfeld Stolze, der von Jan Regensburg zu Hannover gewechselt ist. Er unglaublich abschlussstarker Spieler, kann auch gut 1-gegen-1 Situationen lösen, enge Dribbelführung, gute Dribblings, gute Flanken in die Box. Was mir auch noch gerade eingefallen ist, warum auch Karls und Ronstadt, weil das zwei Außenverteidiger sind, die immer wieder gut getimte Flanken auch auf ersten oder auf den zweiten Pfosten spielen können, auch gute Flanken in den Rückraum spielen können, was ja auch immer wichtig ist beim Herausspielen von Torchancen gegen einen tiefstehenden Gegner. Und was Stolze auch noch sehr, sehr gut kann, ist natürlich gutes Pressingverhalten, gutes Gegenpressingverhalten, was auch sehr, sehr wichtig ist auf der Außenbahnposition in dem 4-4-2. Einer der beiden Sechser ist hier einmal Jensen, der von Zwickau zum KSC gewechselt ist. Das ist ein zweikampfstarker Sechser, so ein Aggressive Leader, gut vergleichbar wie ein Askar Sibar von Hertha, der einfach immer wieder unbequem zu bespielen ist, der einfach eng in den Zweikämpfen ist, der gut antizipiert, der einfach ein gutes Gespür davor hat, okay, jetzt ist die Situation da, vielleicht 1-2 Meter nach vorne zu verteidigen oder auch eine Situation, dass er sich mal tiefer im Spielaufbau anbietet, zudem auch gut in der Balleroberung und macht zudem auch noch gute Standardsituationen, was ja auch wichtig ist, wenn man gegen so einen tiefstehenden Gegner, was sehr, sehr oft der Fall ist, wenn man in der zweiten Liga oben mitspielen möchte. Dann haben wir als weiteren Sechser einmal hier Meffert, der von Holstein Kiel zum HSV wechselt, ist ein Stratege, ist vergleichbar auch wie ein Busquets oder wie ein Kramer, die natürlich noch einen Tick erfahrener sind, die vielleicht noch auf dem Level Champions League noch mehr Erfahrung haben, aber auch Meffert hat das Potenzial, langfristig da auch hinzukommen und hat bei Kiel jetzt bewiesen, ist enorm wichtig für die Balance, mit dem Ball und gegen den Ball, er schließt die Räume gut, macht viele Laufwege für die Mannschaft, antizipiert Räume gut, bewegt sich auch gut in die Räume, macht gute Laufwege und dementsprechend passt das optimal mit Jensen. Und auf der weiteren Außenbahn, also im linken Mittelfeld, haben wir hier einmal Cueto, der von Viktoria Köln zum KSC gewechselt ist. Unglaublich starker 1-gegen-1-Spieler, löst sich gut, bewegt sich gut vom Deckungsschatten, zieht gerne nach innen, macht gute Distanzschüsse, gute Flanken auf die Halblinie, gute Flanken auch auf dem ersten, zweiten Pfosten. Und was bei Kulte auch noch dazu kommt, ist natürlich auch eine hohe Sprintgeschwindigkeit, also er ist auch schwer zu verteidigen und dementsprechend ist er optimal für diese Art von Fußball. Um da auch nochmal zu erklären, wir wollen probieren, immer wieder spielerische Lösungen zu finden, uns zwischen die Halbräume gut zu bewegen, gut zu kombinieren, viel im ersten Kontakt weiterspielen, mutig nach vorne aufdrehen, sich immer wieder anbieten, tiefe Laufwege machen. Klar, Gegner steht tief, dadurch sind die Laufwege nicht so groß, wie wenn der Gegner nach vorne verteidigt, aber es ist entscheidend. Man kann auch viele kurze, schnelle Laufwege auch über 2 oder 3 Meter machen. Das ist die Kunst. Man darf nie als Ausrede gelten lassen, oh, der Gegner steht tief, wir können keine Tiefe generieren. Dann müssen wir mehr gegenläufige Bewegung machen. Wir brauchen mehr Steilklatsch, um da nochmal ein paar Einblicke zu geben in die mögliche Spielidee dann mit dieser Mannschaft. Dann einmal als Zweiersturm, einmal Mamba. Ich glaube, der ist vielen ein Begriff, weil er natürlich bei Paderborn in der Bundesliga-Saison überragend gespielt hat. Also ich glaube, jeder erinnert sich an das Spiel gegen Borussia Dortmund, als Paderborn zur Halbzeit 3-0 geführt hat, also für, aus Dortmunder Sicht 0-3. Der hat einfach bewiesen, er ist unglaublich schnell, Topspeed, also unglaublich handlungsschnell und den kannst du steil schicken. Er kann sich aber auch im Spielaufbau mal anbieten, also lässt sich auch mal über außen fallen, bietet sich an, geht in ins Gegenteil. 1 gegen 1, ist unglaublich wendig und zudem natürlich auch unglaublich präsent in der Box, gutes Pressingverhalten, ist ein Spieler, der sehr, sehr gut im Anlaufverhalten ist, der auch bei Ballverlust immer wieder dann auch die Räume zurückmacht und dementsprechend ein Stürmer mit sehr viel Potenzial, der jetzt von Paderborn hatte ihn nach Kasachstan, wenn ich es richtig, genau, nach Kasachstan verliehen gehabt und ist jetzt zu Rostock gewechselt. Also Hansa Rostock, die aufgestiegen sind, haben sich um Mamba sehr bemüht und ihn dann auch verpflichtet, weil er natürlich, da Rostock sehr wahrscheinlich viel übers Umschaltspiel kommen wird und auch aus einer guten Arbeit gegen den Ball agieren wird, können sie natürlich dadurch immer wieder gute Kontersituationen herausspielen. Und als zweiter Stürmer, als Sturmpartner oder als Sturmdu, dass sie sich gegenseitig helfen können in der Arbeit gegen den Ball oder auch mit dem Ball, ist Tietz, der von Wien Wiesbaden zu Darmstadt 98 gewechselt ist, ist ein super Stürmer dahingehend, weil er diese Komponente Wandstürmer und Sprinter kombiniert. Also du kannst ihn mit einem langen Ball anspielen, er kann sich mit dem Rücken zum Tor durchsetzen, er kann Innenverteidiger binden, er ist sehr, sehr schnell auf die ersten 4 bis 5 Meter, also hat eine unglaublich hohe Geschwindigkeit. Zum einen kannst du mit ihm auch gut flach kombinieren. Also es ist ein Spieler, der prädestiniert ist, auch über ein gutes Kurzpassspiel zu kommen, der auch wie so ein Wandstürmer agieren kann, also der sich einfach gut durchsetzen kann, der auch im Kopfballspiel gut ist, der auch bei defensiven Standards mithelfen kann. Und was auch noch dazu kommt, ist, der auch immer wieder gute spielerische Lösungen für seine Mannschaft erkennt. Also der sich dann mal in den Halbraum fallen lässt oder sich mal zwischen die Linien anbietet und dann mal vielleicht einen Chipball hinter die Abwehr spielt oder mal einen Seitenwechsel initiiert. Und das macht die Mannschaft im Gesamtpaket aus. Und so könnte ich mir vorstellen, dass eine Mannschaft in dieser Grundordnung 4-4-2 mit dem Ball, 4-4-2 gegen den Ball, oben mitspielen könnte in der zweiten Liga. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese Mannschaft so zusammenzustellen.
Ja, das ist auch eine gute Mannschaft, eine Mannschaft, die bestimmt oben mitspielen würde, wenn sie fit bleibt. Aber wir haben uns ja ein paar Kriterien überlegt. Und da bin ich jetzt gespannt, wie du die argumentierst. Fangen wir mal an mit Ballkontakte. Warum glaubst du, dass diese Mannschaft viele Ballkontakte haben wird?
Ja, du hast es ja eben gerade erwähnt, zum Beispiel Rapp bei Bremen oder Schonlau beim HSV werden sehr, sehr oft und ich glaube fast eigentlich in jedem Spiel mehr Ballbesitz haben. Und da ist in den meisten Fällen so, dass du gerne über die Innenverteidiger aufbaust. Ist natürlich die logische Konsequenz, dass Spieler wie Rapp und Schonlau, die einfach im Spielaufbau sehr intelligent sind, gute Pässe spielen, dass sie natürlich auch von der Mannschaft immer wieder gesucht werden. Weiterer Punkt ist natürlich auch über Jensen und Meffert, der eine beim HSV, Meffert, Jensen beim Kassel, sind auch wiederum Vereine, die gerne über das Kurzballspiel kommen, die über den eigenen Ballbesitz kommen, wo auch vom Trainer gefordert ist, dass die Innenverteidiger breiter stehen. Also hier Beispiel Schonlau, Rapp, die, wenn wir einen Dreieraufbau präferieren würden als Beispiel, könnten Rapp und Schonlau breit stehen. Also man sagt, das ist ein breitstehender Spielaufbau. Das heißt, Meffert könnte sich dann zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen. Sie können immer wieder kurz Pässe spielen, können immer wieder den Ball kontrolliert aufbauen, immer wieder Lücken öffnen, Räume öffnen. Jensen genau dasselbe, der sich anbieten kann. Dann hat man zum Beispiel auch den Vorteil beim Thema Ballkontakte natürlich auch mit Stolze Cueto, dass die unglaublich trickreich sind, die gerne den Ball haben, die sich gerne anbieten, weil dass du dann auch über außen überladen kannst, dass du Überzahl schaffen kannst, dass du da immer wieder auch Lösungen gegen diesen tiefstehenden Gegner hinbekommen kannst. Dementsprechend ist das erste Beispiel Ballkontakte meiner Meinung nach gut erklärt. Und noch ein weiterer Punkt, Mamba und Tizi sich ja auch immer wieder gerne auch anbieten, auch über außen oder auch mal in den Halbraum kommen und auch gerne mit der Mannschaft kombinieren möchten.
Womit rechnest du in der zweiten Liga? Weil das ist ja jetzt auch ganz wichtig, du redest die ganze Zeit von kombinieren. Gehst du davon aus, dass viele tief stehen werden oder weil Bremen dabei ist, weil Hamburg dabei ist, weil Schalke dabei ist, weil Düsseldorf dabei ist, dass da auch viele mit Ball agieren wollen?
Ja, ich beziehe mich dahingehend darauf, wenn jetzt diese Mannschaft so ins Rennen gehen würde in die neue Saison, glaube ich, dass viele gegen diese Mannschaft sehr tief verteidigen werden. Weil wenn du sehr offensiv gegen diese Mannschaft spielst, wie eben gerade erwähnt, wenn du jetzt ein hohes Angriffspressing gegen einen Schonlau, gegen einen Rappmus, die können mit einem Flugball deine ganze Pressinglinie überspielen. Und in der zweiten Liga ist einfach die Herangehensweise vieler Vereine, aus einer kompakten Deckung in die Umschaltbewegung zu kommen. Und dadurch, dass jetzt so viele Hochkaräter jetzt in der zweiten Liga dabei sind, wird es noch mehr zunehmen, dass die Vereine, die gegen Bremen, die gegen den HSV, die gegen Düsseldorf, die gegen Schalke, die gegen Hannover, vielleicht auch gegen Paderborn, Darmstadt, die dann vielleicht auch oben mitspielen werden oder Karlsruhe, werden die sich denken, ja, da überlegen wir uns vielleicht zweimal, ob wir da permanentes Angriffspressing spielen, sondern vielleicht dann eher ein Mittelfeldpressing oder vielleicht dann auch, wie in einem der Lernvideos oder in beiden Lernvideos haben wir ein bisschen was über Mittelfeldpressing und Abwehrpressing erklärt. Da merkt man natürlich auch, da gibt es auch Vorteile, das so zu machen. Und dementsprechend werden das viele Vereine in der zweiten Liga auch so machen.
Und glaubst du, dass jeder deiner 11 Spieler Stammspieler wird, sodass sie auf hohe Einsatzzeiten kommen?
Ja, glaube ich schon. Also davon bin ich überzeugt. Also vielleicht noch ein, zwei Beispiele. Also Meffert, logischerweise, der ja auch bei Kiel bewiesen hat, wie konstant er performt, wird eine große Rolle spielen. Schonlau, gehe ich von aus, wird Stammspieler sein. Ein Spieler seiner Qualitäten in der Innenverteidigung, davon gibt es wenige in der zweiten Liga. Der wird viele Spiele machen, auch ein Grab, der jetzt natürlich auch, auch jetzt bewiesen hat, auf verschiedenen Stationen jetzt, gute 2 Jahre bei Darmstadt, hat er bewiesen, oder ich glaube auch bei, hat er auch bei Union ein paar Spiele gemacht. Da hat er immer wieder bewiesen, dass es ein guter Spieler ist. Ich denke auch, ein Jensen wird eine tragende Rolle beim KSC spielen. Mamba, davon gehe ich aus. Also Mamba wird sehr, sehr viel spielen. Tietz jetzt auch als Ersatz für Dusun geholt. Auch wenn er nicht 1:1 von der Spielart wie Dusun übersetzt werden kann, weil er natürlich noch ein, zwei Komponenten anders spielt. Aber jetzt ein Dusun und Tietz sind sehr, sehr gute Stürmer. Und der wird auch eine tragende Rolle spielen. Ich glaube auch ein Cueto, der wird dem KSC auch helfen, weil er noch so ein bisschen so eine kreative, unkonventionelle Art in das Spielsystem reinbekommen wird. Also davon gehe ich schon davon aus, dass die Spieler auf viel Spielzeit kommen werden.
Und Topspeed gehst du auf Strelli Mamba? Ja. Hast du noch Statistiken gefunden da zu dem Thema von der letzten Saison? Oder von der vorletzten Saison?
Nee, das
oder ist vom Gefühl heraus?
Vom Gefühl heraus, also Mamba, das weiß ich auf jeden Fall noch, auch im Spiel gegen Dortmund war es ja noch, man hat noch die Kommentatoren immer wieder gesagt, einfach Wahnsinns, Topspeed und die Zahlen weiß ich nicht mehr so 100%, aber das wird schon im oberen Bereich sein, also es ist ein Spieler, der unglaublich schnell ist, auch im Stolze ist enorm schnell, also ich denke mal, auch vom Topspeed her war bei Regensburg auch immer einer der schnellsten in seiner Mannschaft. Auch ein Ronstadt ist ein enorm schneller Spieler, der bei Würzburg auch immer zu den Besten gehört hat. Also bei diesen Statistiken, die ja Sky immer wieder dann während des Spiels angeboten hat. Da bin ich guter Dinge, dass da Spieler auf jeden Fall Topspeed erreichen können.
Und Anzahl der Sprints, das finde ich am schwierigsten zu bewerten. Ja. Glaubst du, deine Mannschaft wird mehr Sprints abgerufen haben am Ende der Saison als meine?
Ja, schwierig zu bewerten, kann man auch nicht konkret bewerten, weil Anzahl der Sprints hängt von vielen Faktoren ab. Die erste Frage ist, was für eine Pressing-Art möchte der Verein spielen? In welche Situation kommen sie? Wie stellt sich der Gegner auf bestimmte Situationen ein? Und wie verändern sie vielleicht auch die Taktik im Laufe der Saison? Dann kommen ja auch wie die legendären Situationen, wie zum Beispiel, dass ein Verein vielleicht ungeduldig wird und den Trainer wechselt. Dann kommen ja auch wieder Faktoren. Vielleicht verändert sich die Spielidee wiederum. Also deswegen, glaube ich, kann man das jetzt gar nicht so einfach erklären oder auch da so ein konkretes Gefühl nennen. Aber ich glaube, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn du halt, wenn du Außenbahnspieler wie jetzt Quinto Stolze hast, die einfach beide aktiv einfach nach vorne spielen wollen. Oder auch Mamba und Tint, die unglaublich auch viele Sprints machen, weil es auch ihre Spielart von sich aus ist. Ne? Und man muss ja auch immer mit einbeziehen, Taktik ist ja natürlich das, was der Trainer vorgibt, aber wichtig ist auch immer, dass ein Spieler intrinsisch eigene Entscheidungen auf dem Platz trifft und dazu gehören auch vielleicht auch mal vielleicht 2, 3 Sprints mehr zu machen, um dem Team zu helfen. Und dementsprechend kommen dann ja auch natürlich auch manchmal auch erhöhte Anzahl der Sprints zustande, obwohl eine Mannschaft gar nicht permanent im Angriffspressing agiert, weil ein Spieler vielleicht intrinsisch, kreativ, intuitiv nochmal eine Entscheidung für sich trifft und erkennt, okay, da ist ein Auslösungsprinzip, da können wir agieren und vielleicht nochmal höher ins Pressing kommen.
Und dann hatten wir ja noch ein Thema, die Kickernoten. Erzähl mal, was glaubst du, wer wird deine Mannschaft im Durchschnitt eine bessere Kickernote bekommen als meine Mannschaft?
Ja, auch ein sehr interessantes Kriterium, die Kickernoten. Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, weil es hängt davon ab, wie die einzelnen Spieler erstmal performen, wie sie sich wohlfühlen bei dem Verein. Man muss immer eins, finde ich, ganz klar hier auch nochmal herausstellen. Die Spieler kommen in ein neues Umfeld. Und das ist mir immer ganz wichtig, das zu erklären. Ein Spieler muss sich an die Abläufe gewöhnen, muss sich an sein Team gewöhnen, muss sich an die Ansprache des Trainers gewöhnen, vielleicht auch an die Ansprache des Sportdirektors, vielleicht auch an das ganze Gefühl in dem Verein und auch natürlich auch an die neue Erwartungshaltung. Also ich meine, ein Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt überlegen, Meffert, ja, der hat bei Kiel gespielt, das ist ein super Verein, allergrößten Respekt vor Holstein Kiel, und wir haben es ja auch in dem einen Video, auch wo wir über die Spiele geredet haben, auch da unsere Freude auch an der Spielidee von Kiel ja auch erklärt gehabt. Aber der kommt halt zum großen HSV. Und beim großen HSV geht es um den Aufstieg, genauso auch für Schonlau. Das heißt, dementsprechend ist das ja auch ein Faktor, die neue Erwartungshaltung kennenzulernen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Genauso ist es natürlich auch ein Mamba, der jetzt natürlich zu Rostock geht, aber Rostock ist ja kein typischer Aufsteiger. Das ist ein Verein, der jahrzehntelang in der Bundesliga gespielt hat. Der natürlich auch, klar, das Ziel natürlich auch hat, unbedingt in der Liga zu bleiben. Und dementsprechend muss der sich natürlich auch daran gewöhnen, okay, bei Paderborn zum Beispiel ist die Erwartungshaltung immer in dem Rahmen, wie sie sich selbst auch einschätzen. Also zum Beispiel ein Verein wie Paderborn sagt, okay, wir wollen unseren Spielstil anbieten und wenn wir dann damit erfolgreich sind, sind wir froh. Aber wir setzen uns keine konkreten Ziele in dem Sinne, dass wir das und das erreichen wollen. Bei Traditionsvereinen, wie jetzt bei den beiden Beispielen Rostock und HSV, ist halt die Erwartungshaltung natürlich, weil die Fans auch emotionaler sind, in dem Sinne, dass sie natürlich auch sich den Aufstieg wünschen. Natürlich auch die Fans in Paderborn sind natürlich auch emotional und wollen natürlich auch Spiele gewinnen. Aber beim HSV und bei Rostock ist es ja zum Beispiel so, dass sie probieren wollen. Auch Paderborn möchte natürlich erfolgreich sein. Also man muss natürlich sagen, es wollen alle erfolgreich sein. Auch ein Quinto mit Karlsruhe will erfolgreich sein. Darmstadt mit Ronstadt und Tietz wollen erfolgreich sein. Auch ein Stolze mit Hannover, die auch aufsteigen wollen wahrscheinlich oder oben mitspielen wollen. Also es wollen alle erfolgreich sein. Was ich damit einfach nur erklären wollte, ist, dass eine Erwartungshaltung auch neu kennengelernt werden muss vom Spieler. Deswegen müssen diese Faktoren erstmal alle stimmen, dann die eigene Performance und dann erst dann kann man eigentlich bewerten, welche Kickernoten für den einzelnen Spieler dann oder was für als Durchschnitt dann auch möglich ist. Weil alle Vereine wollen erfolgreich sein. Alle Vereine wollen, wie gerade erwähnt, Paderborn, Rostock, Hannover, Schalke, Darmstadt, egal, auch jetzt Spieler, die jetzt nicht in der Mannschaft hier bei mir sind, die wollen alle erfolgreich sein. Es gibt keinen Leistungssportler, keinen Verein, der sagt auch, wir machen das jetzt hier mal zum Zeitvertreib, sondern wir wollen, es wollen halt alle natürlich den maximalen Erfolg generieren. Und dementsprechend ist das, finde ich, dann auch umso schwieriger einordnen zu können, zu sagen, okay, wo, in welche Richtung könnten die Kickernoten dann auch gehen vom Durchschnitt.
Okay, ich glaube, wir sind alle Prinzipien durchgegangen.
Ja.
Ja, das war jetzt mal die erste Elf von Jan. Wenn ihr auch mitmachen wollt, dann wir schreiben euch die Kategorien und die Regeln in die Shownotes. Guckt einfach hier unter das Video und dann schreibt uns einfach direkt hier in die Kommentare unter das Video einfach eure Top 11 der Transfers. Und wir machen Schluss. Könnt ihr einreichen bis zum ersten Spieltag. Und Preis, der gewinnt, wollen wir noch Preis ausloten, wird einmal bei uns zugeschaltet.
Ja.
Darf einmal mit uns gemeinsam hier den Podcast, den YouTube-Kanal hier mitgestalten. Also, wenn ihr gewinnen wollt, dann haut rein, holt euch die besten Spieler in den Kader, kopiert nicht uns, weil dann gewinnen wir. Und ja, wir wünschen euch auf alle Fälle viel Erfolg.